Jetzt sind wir alle da und wir wollen jetzt in dieser Predigtstunde nicht, dass wir sprechen oder dass ein Mensch spricht, sondern wir wollen das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen. Gott möge uns ansprechen durch sein Wort. Ich habe eine Frage am Anfang meiner Predigt. Habt ihr irgendwann eine falsche Entscheidung getroffen? Darf ich eure Hände sehen? Wer hat im Leben zumindest einmal eine falsche Entscheidung getroffen? Darf ich eure Hände sehen? Jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Wie viele Male habe ich so bereut, welche Sachen? Wie viele Male habe ich mir gesagt, ach, wenn es möglich wäre. Ihr kennt, wenn ihr einen Film schaut, vor allem YouTube oder DVD, da kannst du mitten im Film auch eine Pause stellen oder drücken und dann bleibt es stehen. Du kannst auch zurückgehen. Du kannst die Sache nochmal schauen. Und dann habe ich mir so oft gesagt, warum ist das auch nicht im Leben? Wenn das möglich wäre, würde ich an manchen Stellen den Lebensfilm zurückstellen auf einen Punkt und da eine andere Entscheidung getroffen. Aber das Leben ist so. Wir können das nicht so machen. Und sehr oft treffen wir Entscheidungen, die eigentlich erst im Nachhinein sehen wir, dass das nicht gut war. Und ich freue mich, dass meine Frau heute nicht da ist, aber ich habe mir so oft gesagt, ach, hätte ich auf sie gehört an manchen Punkten. Wir sind 40 Jahre zusammen verheiratet und in diesen 40 Jahren habe ich so oft was erlebt und meine Frau sagt, mach das nicht, aber ich als Mann denke ich, die Frau, die denkt nicht so wie ich. Und vor allem auf dem finanziellen Bereich, da Anlegen, Geld und hin und her. Ihr wisst, wie es vor 10, 20 Jahren war, so ganz populär. Und meine Frau sagt, mach das nicht. Ich habe es gemacht. Und jetzt habe ich Konsequenzen davon zu tragen. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich wollte nur an dieser Stelle sagen, wenn ich den Lebensfilm zurückdrehen könnte, an welchen Punkten hätte ich anders entschieden. Aber das ist nicht möglich. In Sprüche Kapitel 16, Vers 25, da sagt der weise Salomo etwas ganz Wichtiges für unser Leben. Mancher Weg scheint einem gut zu sein. Manche Entscheidung scheint einem gut zu sein. Und er tut das, er geht diesen Weg. Aber denkt gar nicht daran, dass dieser Weg vielleicht zum Tode führen kann. Aber es scheint alles schön und gut zu sein. Und das ist jetzt so mit unseren Entscheidungen. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt, sagt man. Wir Menschen, wir denken viele Dinge. Aber wenn Gott unser Leben nicht lenkt, dann sind wir Verlierer im Leben, egal was wir im Leben haben. Manchmal fragen wir uns, warum lässt Gott das zu? Ihr kennt auch diese Gleichnis oder Sage, dass der Mensch selber die Entscheidung treffen darf. Gott hat jedem freien Willen gegeben. Vielleicht habe ich irgendwann mal auch erzählt, jemand war am Ende mit seinem Leben und er wollte Selbstmord begehen. Und das war so depressiv, so stark, dass er nicht mehr leben wollte. Und dann kommt der Teufel noch, ihr kennt das, und dann sagt noch etwas und da, schau mal, du hast keine Perspektive mehr und keiner mag dich mehr und warum lebst du und so weiter. Wir kennen, vor allem wenn wir mit Leuten sprechen, die Probleme, psychische Probleme haben. Und in dieser Geschichte, ich schätze mal, dass es nicht wahre Geschichte ist, aber so nur ein Bild, dass wir dass wir verstehen. Und wie gesagt, er möchte sein Leben jetzt beenden und er geht auf ein Hochhaus, 20. Stockwerk, und dann wird er runterspringen. Aber da sagt ihm eine Stimme, mach das nicht. Warum denkst du, dass kein Ausweg da ist? Vielleicht schaffst du das. Und die andere Stimme sagt, ach wo, mach das nur. Keiner mag dich, du hast keine Chance mehr. Und wieder die Stimme Gottes sagt, mach das nicht. Die Leute werden dir helfen, ich werde dir helfen. Aber auf der anderen Seite sagt die andere Stimme, komm, spring. Und so ist es auch im Leben. Manchmal hören wir mehr die andere Stimme und wir springen. Und so war es auch mit diesem Mann aus dieser Geschichte. Und er steht da oben und der Teufel sagt, spring. Gott sagt, nein. Und er springt runter. Und von oben nach unten, sagt die Geschichte, solange er geflogen ist nach unten, gleich oben hat er es bereut. Und hat gesagt, lieber Gott, vergib mir, das war eine Sünde, ich hätte das nicht machen sollen, vergib mir. Betet er die ganze Zeit, solange er runterfällt. Und unten auf diesem Bild steht eine Frage. Wird Gott ihm vergeben? Weil er jetzt um Vergebung bittet. Er bereut seine Sünde, dass er das getan hat. Wird Gott ihm vergeben? Die Antwort ist ja. Aber die Konsequenzen muss er selber tragen. Und die Folgen, die Konsequenzen ist, wenn er runterfällt, wird er wie eine Tomate, wenn du runterfällst, wenn du runterschmeißt. So ist es manchmal im Leben. Gott vergibt uns, wenn wir was gemacht haben, was nicht in Ordnung war. Aber sehr oft müssen wir Konsequenzen selber tragen. Und manchmal sind die Konsequenzen nicht so ganz rosig. Ich möchte gerne heute mit euch etwas teilen. Ich habe mich in der letzten Zeit mit Paulus beschäftigt. Und zwar, solange er noch Saulus war. Und seine Entscheidungen und seine, was er gemacht hat. Lass uns mal zusammen lesen im Apostelgeschichte Kapitel 22. Dieses Ereignis steht im Kapitel 9 zu lesen, aber ich lese jetzt etwas, was er später erzählt hat. Er hat sich erinnert an das, was er erlebt hat mit Gott. Und wir lesen aus dem Kapitel 22, ab dem Vers 6. Apostelgeschichte 22, ab dem Vers 6. Das ist die Rede über seine Bekehrung, wo er die Christen verfolgt hat, wo er nach Damaskus ritt mit seinen Freunden oder Begleitern. Und dann nachher erzählt er, was er erlebt hat. Ab dem Vers 6. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in der Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich fragte, Herr, was soll ich tun? Und er sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und kam nach Damaskus. Da war aber ein gottesfürchtiger Mann, der sich an das Gesetz hielt, mit Namen Hananias, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten. Der kam zu mir, trat vor mich hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, sei sehend. und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören. Denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen auf deine Sünden und deine Sünde abwaschen bis hierher. Also hier sehen wir die Geschichte von Saulus. So ein Erlebnis, ein Ereignis, das sein Leben total verändert hat. Was mich zuerst angesprochen hat aus dieser Geschichte, dass andere Leute auch da bei ihm waren. Aber sie haben das nicht gehört. Nur Paulus oder Saulus. Interessant. Menschen sind uns herum, um ihn herum, und sie sehen das Licht. Im Kapitel 9, wo er das beschrieben ist, steht auch ein Hinweis, dass die Leute auch etwas gehört haben, aber nicht verstanden haben. Hier erzählt Paulus, sagt, sie haben nichts gehört. Auf jeden Fall eine Botschaft von Gott, die nur Saulus betrifft. Und das hat mir zum Nachdenken gegeben. Wenn wir über den Willen Gottes sprechen, was ist der Wille Gottes für uns? Dann haben wir zwei Arten des Willens Gottes zu verstehen. Die erste Art, Gott hat seinen Willen bezogen auf die ganze Menschheit oder auf die Gemeinde, auf das Volk Gottes. Und wir lesen so viele Dinge auch in der Bibel, wo Gott einen allgemeinen Wunsch hat, allgemeinen Willen für das ganze Volk. Aber wir haben auch auf der anderen Seite den Willen Gottes persönlich für mich. Im 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 3 und 4, wir haben einige Texte hier. Lass uns mal die Bibel aufschlagen. So viel Zeit muss man haben. Manchmal gehe ich schnell durch die Predigt durch, aber jetzt will ich nicht. Jetzt möchte ich euch bis zum Ende hier wach halten, wenn mir das gelingt. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 3 und 4. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Hinweis, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist dieser allgemeine Wille Gottes. Es gibt Theorien, auch in der christlichen Welt, die über Prädestination sprechen. Gott hat jemanden vorhergesehen. Und wenn du nicht von Gott vorhergesehen wirst, hast du keine Chance. Ich weiß nicht, ob ihr solche Theorie auch gehört habt. Prädestination. Und Gott hat die gerettet werden sollen, Gott hat sie vorherbestimmt. Und die nicht in der Vorherbestimmung Gottes sind, die haben keine Chance. Also die Lehre ist nicht die biblische Lehre. Die Menschen nehmen das aus irgendwelchen Aussagen aus der Bibel, aber dass Gott nur bestimmte Leute retten möchte, die prädestiniert sind, die vorher bestimmt sind, das stimmt nicht. Paulus sagt hier deutlich, er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen, dass alle Menschen eine Entscheidung für Gott treffen können. Gott wählt nicht in unserer Gemeinde. Jetzt sind wir, wie viel sind wir heute? Sind wir 40 Leute? Und sagen, von diesen Leuten sind eine Hälfte werden gerettet und eine Hälfte nicht. Und jetzt kämpfen wir, dass wir in diese Gruppe sind, wo gerettet werden. Gott will, dass jeder Mensch. Und wir lesen, wir haben auch diesen schönsten, für viele Leute, der schönste Text in der Bibel, sagt wie, denn also hat Gott die Welt geliebt. Und er gibt seinen Sohn, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen und dass sie Chance haben, ins Himmelreich zu kommen. Wir haben auch viele andere Gedanken aus der Bibel. Auf dieser ersten Ebene, was ich erwähnt habe, Gottes Wille allgemein für die Menschheit oder für das Volk Gottes so. Auf der anderen Seite habe ich schon mal erwähnt, es gibt auch etwas spezifisch, nur für mich. Das lerne ich aus dem Beispiel von Paulus, Saulus. Saulus mit seinen Gefährten, wie viele da waren, 20 Kämpfer, wie auch immer, sie gehen nach Damaskus, um die Christen dort zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen und so. Und er geht nicht alleine, er hat seine Freunde da, seine Helfer. Und sie alle sehen das Licht und die allen hören vielleicht irgendwelche Geräusche, aber nichts verstanden, weil diese Botschaft war nur für den Paulus. Welche Botschaft gilt nur dir? Das habe ich mich gefragt. Welche Botschaft von Gott gilt nur mir? Welche Botschaft gilt nur dir? Gott kennt jeden Einzelnen von uns. Gott kennt dein Leben. Gott kennt deine Beweggründe. Gott kennt deinen Alltag. Gott kennt deine Vergangenheit, deine Zukunft. Alles Gott kennt. Und weil Gott dich so gut kennt, viel mehr als du dich selber kennst, da hat er eine Botschaft für dich. Und diese Botschaft herauszufinden, das ist das ewige Leben. Wenn du das schaffst, die Botschaft Gottes, dass wir uns nicht verstecken in der Gemeinde, die Christentum oder Christenheit von heute, die sind alle verdorben und die machen dies und jenes und wir wissen, was in der Welt alles passiert, auf moralischem Gebiet, auf vielen anderen Gebieten und die Christen auch gehen damit und manchmal verstecken wir uns unter Christen machen, alle machen das. Aber Gott hat eine besondere Botschaft für dich und für mich. Ich habe auch erlebt, dass auch durch eine Predigt jemand angesprochen wird. Und als Prediger, so viele Jahre und so viele Predigten durfte ich zur Ehre Gottes halten. Ich freue mich, dass es immer ein Vorrecht für einen Prediger im Namen Gottes zu sprechen. Und manchmal erlebe ich, dass die Leute an der Verabschiedung kommen und sagen, wow, dein Wort, deine Predigt hat mich angesprochen. Und ich danke dir. Die Gedanken haben mich bewegt. Aber es gibt auch welche, die einfach so vorbeigehen, nichts sagen. Es gibt auch welche, die sagen, nix. Gefällt mir gar nicht. Und da sehe ich mal die gleiche Worte, das gleiche Thema, alles hören 40 Leute, und einige unter ihnen denken, wow, Gott, danke dir für diesen Text aus der Bibel. Steht so lange in der Bibel, aber ich habe erst jetzt diesen Text entdeckt und du wolltest mich ansprechen. Und die anderen, vielleicht spricht sie Gott an mit anderen Texten. Hast du schon dir Gedanken darüber gemacht, was will Gott von dir spezifisch, persönlich für dich? Was ist der Wille Gottes nur für dich? Wie können wir herausfinden, was der Wille Gottes direkt für mich und für dich ist? Persönlich, nur für dich. Und was kann uns vielleicht motivieren, wenn wir das entdeckt haben, was der Wille Gottes ist? Was motiviert uns, dass wir gerade das auch tun? Manchmal entdecken wir, was der Wille Gottes für mich ist. Aber ehrlich gesagt, Hand aufs Herz. Manchmal gefällt mir das nicht. Das ist der Wille Gottes. Und ich sehe und ich höre manchmal auch die Stimme. Mein Gewissen, aber etwas passt mir nicht. Und wie viele Male machen wir so eine Erfahrung, dass wir merken und Gott spricht uns an und auch in dein Herz kommt der Gedanke und trotzdem machst du etwas, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Wenn wir ehrlich sind zu uns, wir wollen jetzt nicht keine Schuldigen suchen oder irgendwas, oder bitte nehmt nicht persönlich, was ich sage. Das ist erst meine Erfahrung. Aber ich denke, wir sind alle Menschen. Wir, manchmal durch das Gewissen, spricht uns Gott an. Durch sein Wort, durch ein Bibelstudium, durch die Lektion, durch eine Predigt. Und du merkst, dass das der Wille Gottes ist. Und manchmal bleibst du taub und hörst gar nicht. Da suchen wir welche Ausreden, suchen wir andere Gedanken und naja, vielleicht ist es doch nicht so. Oder das ist menschlich und wir sind nur Menschen. Gehen wir zurück zu Saulus, der später Paulus geworden ist. Und aus diesem Ereignis mit ihm möchte ich gerne heute mit euch einige Punkte rausnehmen und dass wir das zu Herzen nehmen. Der Übergedanke, was willst du, dass ich tue? Ich frage nicht, was willst du, dass dein Volk tun soll? Oder was die anderen tun sollen, meine Gemeinde, meine Familie? Sondern ich frage, die Frage ist, was will Gott, dass ich tue? Was will Gott, dass du in deinem persönlichen Leben tust? Die Punkte, die ich rausgenommen habe, das ist jetzt dieses Ereignis mit Saulus. Aber ich habe das in 5 Punkten rausgenommen, was er erlebt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 22. Da, wo er darüber erzählt. Versuchen wir uns dieses Ereignis vor Augen zu stellen, wie als es ob ein Film wäre. Das Erste, was er erlebt, und mein erster Punkt, das Licht des Herrn traf ihn so stark, dass er auf den Boden fiel. Saulus ritt auf einem Pferd und er war stolz und er geht jetzt mal die Leute zu verhaften. Er will zeigen, dass diese Sekte nicht in Ordnung ist und alles, was er jetzt vorhat. Er denkt, er wäre besser als die anderen und die anderen will er verhaften. Auf einem Pferd zu sitzen und die Gläubigen zu verfolgen gegen den Willen Gottes, das ist nicht was gut wäre. Ihr kennt auch diesen Sprichwort fest im Sattel sitzen. Kennt ihr das? Wenn jemand fest im Sattel sitzt. Und sehr oft hast du sehr gute Arbeit, hast du auch Geld, hast du dein Leben gut organisiert und die anderen bekommen jetzt auch Kündigung, und ihr habt ja gehört über Kaufhof und viele andere und so. Viele bangen, was wird in der Zukunft sein. Viele streiken und wollen bei dieser Verteuerung und alles, was wir erleben, auch mehr Geld bekommen. All das ist verständlich. All das ist verständlich. Aber da sagt jemand, ich sitze fest im Sattel. Saulus sitzt fest im Sattel Und er denkt, das, was er macht, das ist in Ordnung. Aber Gott hat ihm gezeigt, dass er mit seinem Stolz, mit seinen Gedanken nicht in Ordnung war. Erst da, wo er gefallen ist, auf den Boden gefallen ist, in den Staub gefallen ist, da war er fähig, den Willen Gottes zu erkennen. Solange er fest im Sattel war, war er nicht imstande, den Willen Gottes bezogen nur auf ihn. Jetzt nicht der Wille Gottes für das Volk Gottes, sondern auf ihn persönlich. Der erste Schritt, den ich mir hier geschrieben habe, von deinem festen Sattel herunterfallen, Demut zeigen, das, was du fest in der Hand hast, zu verstehen, dass das nichts ist, dass das von heute auf morgen weggehen kann. Der Mensch, solange er im Sattel sitzt, denkt er anders. Aber wenn du nicht mehr im Sattel sitzt, dann denkst du auch anders. Ihr kennt auch diesen Text von Jesus, wo er über den Stein gesprochen hat. Jetzt versuche ich mal auswendig zu zitieren. Spricht über sich selber, Jesus, und zitiert einen Text aus dem Psalmen, der sagt, das ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt. Das ist bekannter Text. Und dieser Stein ist der Eckstein für unsere Errettung. Und dann sagt Jesus einen sehr schweren Satz. Wer an diesem Stein fällt, der wird zerschellen. Aber auf wen dieser Stein fällt, wird ihm zermahmen. Jetzt kannst du wählen, entweder fährst du auf Stein, Jesus, fällst du auf ihn, deine Gedanken, deine Wünsche, deine Beweggründe, alles zerschellen vor Jesus und du liegst im Staub, nicht fest im Sattel, oder du bleibst im Sattel und dann fällt der Stein auf dich und zermahmt dich. Das ist jetzt die Zukunft, die Ewigkeit. Jemand hat gesagt, wir beten jetzt, dein Wille geschehe. Und das ist im Gebet Vater Unser sehr bekannter Gedanke. Dein Wille geschehe. Wenn du jetzt betest, dein Wille geschehe in meinem Leben, da hast du Chance, ins Reich Gottes zu kommen. Aber die jetzt nicht so beten, dein Wille geschehe, denen wird Gott irgendwann mal sagen, dein Wille geschehe. Versteht ihr den Unterschied? Entweder Gott und sein Wille geschehe in meinem Leben, oder Gott sagt mir, na gut, du hast das gewählt, dein Wille geschehe. Das Licht des Herrn traf ihn stark, dass er auf den Boden fiel. Der erste Schritt, wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, wenn wir den Willen Gottes tun wollen. Zweiter Schritt, Gott erkennen. Saulus stellt eine Frage, wer bist du, Herr? Er möchte Gott erkennen, er möchte wissen, mit wem er spricht. Was wissen wir über Gott? Nur von Hören sagen? Es gibt Menschen, die sich interessieren und die suchen, wer dieser Gott ist. Man lernt sehr oft und sehr viel, wenn man etwas liest. Man lernt, wenn man etwas hört. Aber wisst ihr, wie man am besten lernt? Nach eigenen Erfahrungen. Wenn ein Student Theorie, aber dann kommt Praxis. Und ich denke, zumindest aus meiner Erfahrung, viel mehr habe ich in der Praxis gelernt als aus den Büchern. Wenn du praktisch etwas ausprobierst und einen Fehler machst und dann diesen Fehler verbesserst. Nächstes Mal machst du es besser. Und so kommen Leute, die so ein Wissen, ein Können haben, nicht aus den Büchern, sondern aus einer Praxis, aus Erfahrung. Zweiter Schritt, Gott, Herr, wer bist du? Ich möchte dich kennenlernen, aber nicht aus der Bibel, nur nicht aus dem Lesen, sondern ich möchte dich erfahren. Und das ist der zweite Schritt, den ich gefunden habe. Möge Gott uns auch helfen, dass wir Jesus kennenlernen, immer mehr, jeden Tag aufs Neue, aber viel mehr aus den eigenen Erfahrungen und nicht aus dem, was wir gehört oder gelesen haben über ihn. Dritter Schritt. Saulus fragt, was willst du, dass ich tun soll? Er liegt im Staub. Den ersten Schritt hat die Stimme gehört, verstanden, was die anderen nicht verstanden haben. Und dann hat er gefragt, wer bist du, Herr? Ich möchte mehr erfahren von dir. Und Jesus stellt sich vor, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da kommt aus dem Menschen heraus die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, wenn man ehrlich diese Frage zu Gott stellt. Was willst du, dass ich tun soll? Alles, was du mir sagst, möchte ich tun. Ich bin bereit, jetzt das zu tun, nicht auf mich zu schauen, sondern auf dich zu schauen. Auch wenn es unbequem sein könnte. Manchmal ist etwas, was Gott von uns erwartet, was sein Wille ist, unbequem. Manchmal ist es so nicht populär für die anderen. Wir schauen mal über unseren Tellerrand hinaus, wenn man so sagt, was die anderen machen. Und wir wollen uns mit den anderen vergleichen. Und wir wollen so sein wie die anderen. Ich erinnere mich, einmal habe ich mit einem Mädchen, was war sie, 16, 17, gesprochen wegen ihrer, wie sie sich anzieht. Natürlich war es was Auffälliges, wo wir sie ansprechen sollten, auch in der Gemeinde. Und dann bekomme ich Antwort, ja, heute halt tragen alle das. Heute tragen alle das. Ist das der Wille Gottes, was heute alle tragen? Wenn du fragst, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn das eine ehrliche Frage ist, wie auch Paulus das gemacht hat, gefragt hat, dann gibt Gott auch Kraft, das zu tun. Nicht nur, was außen betrifft, wie jemand ausschaut, sondern überhaupt Pläne und Ziele im Leben. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nochmal von vorne. Der stolze Saulus, stark auf dem Pferd, reitet. Das Licht Gottes, die Kraft Gottes wirft ihn in den Staub. Und erst dann merkt er, dass das, was er macht, dass er nicht der stärkste Mann der Welt ist. Wer bist du, Herr? Ich möchte dich kennenlernen. Dann war er bereit, diese Frage zu stellen. Was willst du, dass ich tun soll? Und dann kommt im vierten Schritt, Gott sagt ihm, geh in die Stadt, in eine Straße, die heißt Gerade. Aus diesem Text hier steht nicht, im Kapitel 9 steht. Die Straße, wo er jetzt nach Damaskus gegangen ist, hat einen Straßennamen gehabt. Gerade Straße. Vielleicht hat es auch eine Symbolik. Das, was Gott, der führt uns gerade Wege, die gerade zu ihm führen. Psalm 86, Vers 11. Wenn wir über den Weg Gottes sprechen, Gott hat ihm gesagt, was er tun soll. Geh den Weg in die Stadt. Psalm 86, Vers 11 sagt, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem allem, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist ein bekannter Satz aus der Bibel. Es gibt auch so ein Lied, das die Jugendlichen singen. Weise mir, Herr, deinen Weg. Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Und wir können nur einen gehen. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist die Antwort, was auch Paulus betrifft. Denn sehr oft gibt es so viele andere Wege und jeder dieser Wege scheint gut zu sein. Aber es ist die Frage, wie es am Ende ist. Ich habe wahrscheinlich gehört, auch diese Geschichte über eine alte Frau, die durch den Wald gegangen ist und musste durch den Wald und da hat sie sich verirrt im Wald. Und sie wusste selber nicht, wo sie ist. Und da kommt sie auf ein Kreuz, eine Kreuzung und ein Weg geht weiter und so auch links und rechts und sie steht da und es soll sie eine Entscheidung treffen. Wo geht sie? Sie weiß selber nicht. Gibt es keine Hinweise? Gibt es gar nicht. Und weil sie gläubig war, hat sie gebetet und hat sie einen Stock in der Hand gehabt und dann hat sie gesagt, lieber Gott, ich werfe diesen Stock jetzt in die Höhe und wenn der Stock runterfällt, auf welche Richtung der Stock zeigt, das soll dein Hinweis sein, wo ich gehen soll. Und dann wirft sie den Stock und der Stock fährt so runter, was es ihr nicht gepasst hat. Weil wahrscheinlich da war nicht so ganz schön. Und sie, das will sie nicht. Dann hat sie nochmal genommen. Lieber Gott, ich mach's nochmal. Und dann wirft sie den Stock in die Höhe, dann fällt runter und wieder fällt so, weil es ihr nicht gefallen hat. Und so lange geworfen, bis der Stock so gefallen ist, in diese Richtung, wie es ihr gefällt. Und dann nimmt sie Stock und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir den Weg gezeigt hast. Und so geht diesen Weg. Was heißt es, weise mir Gott deinen Weg, dass ich gehen soll? Jesaja 30, Vers 21, da steht ein Gedanke, das ist der Weg, den du gehen sollst. Nicht links, nicht rechts, sondern nur gerade zu Gott. Und wir haben heutzutage auch mal so einen Weg, der zu Gott führt. Wir haben auch links, linke Seite und rechte Seite. Im übertragenen Sinne, rechtes Denken ist mehr so konservativ. Das wissen wir auch aus der Politik. Linke auf der linken Seite ist mehr Freiheit und liberal. Wir haben auch in unseren Kreisen diese Aufteilung, auch in unserer Kirche, auf die Rechten und Linken. Und die Rechten denken, die sind gut. Die halten alles so, wie es in der Bibel steht und so und zeigen alles. Und die Linken, die sind schon abgefallen. Und die Linken denken, ach, die Rechten, die sind zu streng, das ist pharisäisch, die sind so und so. Hier ist die Freiheit, hier ist besser, linke Seite. Und wenn du mit einer Seite sprichst, vor allem wenn du mit beiden Seiten zu tun hast, dann siehst du Argumentation und so, das klingt logisch, was sie sagen. Aber Gott sagt hier auch, man kann auch dieses Wort auch so verstehen, das ist der Weg, der zu Jesus führt. Geh nicht rechts, geh nicht links, sondern geh gerade deinen Weg zu Gott. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Der vierte Schritt. Ich habe noch zwei Schritte. In Apostelgeschichte, Kapitel 22, wo wir waren, das ist unser Ausgangstext. Ich muss jetzt noch mal finden. Apostelgeschichte 22, Vers 15 und 16. Ich denke, das ist jetzt mal ein Höhepunkt von dem, was Gott mit Saulus vorhat. Fünfter Schritt. Verse 15 und 16. Denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du, steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünde abwaschen. Du wirst sein Zeuge sein. Gott hat ein Ziel mit jedem von uns. Ist das vielleicht auch so eine persönliche Botschaft? Die anderen haben das nicht gehört. Und hier steht auch nicht, jetzt bist du in die Gemeinde gekommen, schau mal, das ist eine missionarische Gemeinde, schaust mal, dass du mit denen mal so nach vorne gehst oder irgendwas machst. Nein, es ist bezogen auf den Saulus. Gott hat dich gewählt. Eine Botschaft, eine Nachricht, nur für dich, mein lieber Bruder Saulus. Und du wirst ein Zeuge sein für ihn. Gott erwartet auch von uns, nicht einfach so zu glauben, nicht einfach so in die Gemeinde zu kommen. Es ist sehr schön, von Sabbat zu Sabbat in die Gemeinde zu kommen und Lieder zu singen und auch miteinander. Und manchmal sind auch irgendwelche Predigten gut zu hören, manchmal nicht. Das ist nicht das Ziel Gottes. Sein Gott hat mit jedem von uns ein Ziel, ein Plan, wie auch mit Saulus. Du wirst ein Zeuge für ihn sein. Und den letzten Schritt, den ich rausgenommen habe, im Kapitel 26, zum dritten Mal erzählt Paulus sein Erlebnis, auch hier vor dem König Agrippa, erzählt, was er erlebt hat. Wir lesen Vers 19 und 20, Kapitel 26, Verse 19 und 20. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun und so weiter. Er steht, er ist angeklagt und er erinnert sich an sein Erlebnis. Wenn wir jetzt mal uns auch erinnern, am Ende, weil der letzte Punkt gekommen ist, der stolze Saulus reitet auf einem Pferd, sitzt fest im Sattel. Seine Kollegen sind da, hat auch eine Sicherung, alles hat er. Aber dann trifft ihn starkes Licht, erster Schritt, er fällt in den Staub. Und dann war er bereit, Gottes Stimme zu hören. Wer bist du, Herr? All das erzählte er dem König Agrippa auch. Dann fragte er, wer bist du, Herr? Er wollte Gott kennenlernen. Wer ist das, wer mit ihm das macht? Dann dritter Schritt. Was willst du, dass ich tun soll? Er fragt, was willst du, dass ich tun soll? Vierter Schritt. Geh in die Stadt. Und dann wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Geh den Weg Gottes. Gott schickt ihn diesen Weg. Dann, du wirst mein Zeuge sein, das erzählt er vor dem König Agrippa. Und am Ende sagt er, ich wollte nicht ungehorsam sein, ich wollte Gott gehorchen. Und das ist für mich, zumindest in dieser Betrachtung, der letzte Schritt. Gott hat sein Ziel erreicht. Gott hat Wege gehabt, Gott hat Schritte gehabt. Gott hat Schritte auch mit jedem Einzelnen von uns, bis du am Ende sagst, ich will nicht ungehorsam sein. Gott, wir danken dir, dass du uns Schritt für Schritt führst. Es wird nicht immer gut sein, es wird auch Schmerzen geben und alles, aber am Ende bin ich gehorsam. ich möchte den Willen Gottes tun, so wie Gott das von mir erwartet. Ihr Lieben, möge Gott uns segnen, dass wir die Botschaft, die Gott persönlich für uns hat, erkenne, was die Botschaft Gottes für dich ist. Persönlich für dich. Nur für dich. Die anderen hören das nicht. Die anderen sehen nur, es ist etwas, es tut sich etwas da, aber die wissen das nicht. Persönliche Botschaft. Für jeden Einzelnen. Und dass diese persönliche Botschaft gerade diese Schritte beinhaltet oder diese meine Reaktion auf die persönliche Botschaft Schritt für Schritt, bis ich am Ende auch sage, ich möchte nicht ungehorsam sein. Mit anderen Worten, ich möchte Gott gehorchen. Gott möge uns segnen, dass das auch unsere Entscheidung sein kann. Jeden Tag aufs Neue. Amen.
Amen.
Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese gesegnete Zeit, die du uns geschenkt hast, heute an diesem wunderschönen Sabbattag in einer gesegneten Gesellschaft, in einer heiligen Zeit, wo wir dein Wort studiert haben, wo du uns angesprochen hast. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese persönliche Botschaft, die du für jeden Einzelnen von uns hast. Vielleicht ist das nicht die Botschaft für meinen Bruder auf der linken Seite oder meine Schwester auf der rechten Seite, sondern nur für mich. Du hast eine Botschaft für jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, zeige du uns den Weg. Wir wollen diesen Weg gehen, zu dir zu kommen, Herr Jesus. Bewahre du uns, links oder rechts abzubiegen, sondern nur dich vor uns zu haben und das zu tun, was dein Wille ist. Zeige uns den Weg. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, jung und alt, Kinder und jeder, der vor einer Entscheidung steht, dass du uns hilfst, dass wir gute Entscheidungen treffen können, dass wir herausfinden können, was dein Wille ist für mich und dass wir gerade das tun. Danke dir, lieber Vater. Danke dir, und dass du uns auch am Rest dieses Sabbattages segnen möchtest und dass wir heute dich erleben können in unserem Leben. Wir loben dich und preisen dich im Namen Jesu. Amen.
Amen.